Willkommen bei der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich freue mich, dass Sie uns heute Morgen zugeschaltet sind. Vielleicht hören Sie uns über UKW im Großraum München, vielleicht hören Sie uns auch über Kabel oder Satellit oder das Internet. Ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wenn jemand alleine durchs Leben geht, und zwar weil sein Partner verstorben ist, dann ist es eine doch recht schwierige Situation. Manchmal gelingt es leichter, manchmal schwerer, manchmal ist es eine lange Zeit, durch die man da gehen muss. Hat man Freunde? Hat man gute Gemeinschaft, auf die man bauen kann? Ist man allein? Wie kommt man da durch? Es ist ein Thema, was für Sie, liebe Hörer und Hörer, vielleicht sogar ganz weit weg ist, aber vielleicht doch nicht ganz so, denn in unserem Familienkreis erleben wir immer wieder, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo jemand stirbt. Das ist einfach, das gehört einfach zum Leben dazu. Wie geht man dann damit um oder wie kann man auch verstehen, dass jemand dann in einer Leitsituation ist und wie können wir dann dieser Person helfen? Darum soll es heute gehen, zum Thema als Witwer oder als Witwe das Leben neu gestalten. Und ich freue mich, dass uns dazu zugeschaltet ist aus Leutkirch, Pater Hubertus Freiberg. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Herr Klose, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sie sind dort zusammen mit Frau Pestalozzi Leiter des Hauses Regina Pazis. Das ist ein Exerzitien- und Tagungshaus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie sind dafür auch freigestellt als Seelsorger für dieses Haus. Sie haben 1991 die Priesterweihe erlebt und sind auch unseren Hörern und Hörern wahrscheinlich schon durch Radio Horeb selber bekannt, aber auch durch Sendungen, Fernsehsendungen auf KTV und BibelTV über das katholische Netzwerk EWTN. Im Haus Regina Pazis, ja, sind Sie als Seelsorger tätig. Sie geben Einzelexerzitien, Begleitung im Gespräch oder durch Gebet. Heute stehen Sie uns zum Thema als Witwer, als Witwe das Leben neu gestalten zur Verfügung. Das Ganze machen Sie im Hinblick der Hagiotherapie. Die Hagiotherapie ist eine Methode der christlichen Seelsorge. Sie geht davon aus, dass jede Krankheit, ob sie körperlich oder seelischer Natur ist, sehr häufig auch eine geistliche Dimension hat. Das heißt, der Mensch ist eine Einheit aus Körper, Psyche und Geist. Und wenn da das Geistliche durcheinander kommt oder schwierig wird, dann hat es auch Folgen für den Rest. Und wenn wir heute über das Thema als Witwer, Witwe das Leben neu gestalten sprechen, dann auch aus diesem Aspekt heraus, wie kann man aus dem Geistlichen heraus neue Impulse schöpfen? Pater Hubertus, wenn wir einsteigen in das Thema, bevor wir vielleicht auch darüber reden, wie man damit umgehen kann, was ist eigentlich das Sterben? Warum sterben wir Menschen?
Also der Mensch als solches stirbt natürlich, und da würde ich gerne drei Vorbemerkungen machen. Die erste zu der Frage des Todes. In der Buch Genesis steht, dass der Mensch mit Gott im Paradies ist und als er selber wie Gott sein will, ist die Folge der Sünde der Tod. Und zwar nicht der Tod als Strafe, ich bestrafe dich jetzt, weil du jetzt nicht artig warst, stirbst du, sondern der Tod als Chance, dass wir in die Ewigkeit gelangen und nicht ewig von Gott getrennt bleiben müssen. Also der Tod, könnten wir sagen, als eine zweite Geburt, eine Geburt in die Ewigkeit. Das nimmt dem Tod als solchem schon mal auch diese Frage der Endgültigkeit. Mein Leben ist nicht endgültig zu Ende, sondern wie der heilige Franziskus, dessen Gedenktag wir ja vor ein paar Tagen gefeiert haben, sagt, der Bruder Tod holt mich heim ins Vaterhaus. Das hört sich sehr warm an und reißt der Fratze des Todes, wie wir sie manchmal erleben, auch so ein bisschen diese Fratze herunter. Ich möchte aber als zweite Vorbemerkung, besonders auch für die Zuhörer, sagen, dass die Dinge, die wir jetzt sagen, nicht als Trost für Menschen so leicht gedacht sein kann, die in den letzten paar Wochen ihren Partner verloren haben. Wenn wir das Wort verloren sagen, dann meinen wir ja auch, wir haben ihn nicht mehr. Da würde ich aber nachher gerne noch was dazu sagen, dass wir ihn natürlich immer noch haben. Aber nicht, dass jemand jetzt sagt, das hat er gut reden, der ist ja nicht in meiner Situation, sondern ich denke, dass Trauer ein Prozess ist, der über lange Zeit, früher hatte man das Trauerjahr, also eine lange Zeit auch der Trauer ist, so dass nicht der ein oder andere sich brüskiert fühlen muss, wenn ich manche Sachen vielleicht zum Sterben sage oder zu dem Umgang und der denkt, ich sei gefühlskalt, sondern ich sage natürlich sehr viele prinzipielle Sachen jetzt. Mhm. Und das Dritte ist, dass der Tod nicht, wir natürlich eigentlich nicht, wenn wir es rein innerweltlich und menschlich betrachten, verstehen können. Warum gibt es oder kann es einen liebenden Gott geben, der mir meinen Partner nimmt? Und da möchte ich als Vorbemerkung die Geschichte vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn nur ganz kurz andeuten, und zwar in folgender Weise. Das Beeindruckende an diesem Gleichnis von Jesus ist für mich eigentlich, da ist der Sohn, der vom Vater weggeht, ihm sagt, am liebsten wäre es mir, wenn du schon tot wärst, ich möchte mein Erbe, der Vater es auszählt, zahlt und ihn gehen lässt. Das bedeutet, der Vater lässt dem Sohn die Freiheit, sich von ihm zu trennen, und er geht, und der Sohn trägt die Konsequenzen seines Handelns, nämlich er ist völlig pleite, völlig abgewetzt und sitzt zum Schluss im Mist der Schweine. Und in diesem Moment, wo er im tiefsten Mist sitzt, kommt er zu der inneren Erkenntnis, ich habe gesündigt und mein Vater, bei dem ging es mir gut. Und er überwindet seinen Stolz und geht zum Vater und sagt, ich habe vor dir und der Welt, vor dir und Gott gesündigt, bitte verzeih mir. Der andere Sohn, der war immer zu Hause, der hat es immer gut und der hat eigentlich nicht erkannt, wer der Vater ist. Der Sohn, der weggelaufen ist, den wir den verlorenen Sohn auch manchmal nennen, der hat im tiefsten Inneren erkannt, wer der Vater ist und hat zum Vater gefunden und ist bei ihm. Und das möchte ich so als Vorbemerkung sagen, dass nicht dort, wo wir Menschen meinen, unser Leben müsste maximales Glück in 90 Jahren haben. Ich müsste also, das ist der Sinn meines Lebens, maximal glücklich werden in möglichst verdichteter Zeit. Das hat eigentlich der Sohn versucht, der zu Hause geblieben ist. Hat aber weder das Glück gefunden, er war nicht zufrieden und hat auch den Vater, Gott, nicht gefunden. Der andere Sohn, der eigentlich Unheil erlebt hat, der ganz viel Schrecken erlebt hat, allerdings als Konsequenz seines Handelns, seiner Entscheidungen, ist aber durch die Sehnsucht des Vaters hindurchgeführt worden, um an das Ziel seines Lebens zu kommen, nämlich den Vater zu erkennen, Gott zu erkennen. Und das sage ich, diese lange Vorrede, um zu entdecken, dass unser Leben eben nicht einfach das Leben ist von der Zeugung bis zum Tod, sondern unser Leben geschieht von der Zeugung bis hinein in die Ewigkeit. Und wenn wir unter diesen Aspekten jetzt auch Sterben betrachten, dann ist eben Sterben ein Aspekt, wie Sie es vorher auch genannt haben, das Sterben gehört zum Leben, so wie die Geburt am Anfang des Lebens notwendig ist, dass wir in dieser Welt leben können, so ist der Tod am Ende des Lebens wie eine Geburt, die notwendig ist, dass wir weitergehen können auf die Ewigkeit hinzu.
Das hängt natürlich zusammen auch mit dem Glauben und der Überzeugung, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist ja in der heutigen Zeit, auch in der christlichen Ära, ist es ja schon ein bisschen das Gefühl, dass gar nicht mehr alle auch wirklich an die Auferstehung glauben. Ich glaube, da gibt es Zahlen, wo es ein hoher Prozentsatz ist, die sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Sie haben vorhin das Beispiel genannt, dass man die Heiligen feiert. Der Todestag eines Heiligen ist dann der Tag wie ein neuer Geburtstag für die Ewigkeit. Hilft denn eine Feier einer heiligen Persönlichkeit, ist quasi, dass man sich das bewusst macht? Und da hilft es auch, dass man also an die Ewigkeit glaubt, auch für die Trauerverarbeitung?
Es ist so, dass wir in der Tat, die katholische Kirche feiert im Normalfall die Todestage der Heiligen als Geburtstage in den Himmel. Es gibt nur drei Geburtstage, die Kirche sonst feiert, Weihnachten, Mariengeburt und Johannesgeburt. Aber sonst sind die anderen Geburt in die Ewigkeit, könnten wir sagen. Ich glaube, dass heutzutage sehr viele Menschen an ein Weiterleben nach dem Tod glauben, manche auch an die Wiedergeburt, das hat ja auch so was Ähnliches. Also es gibt schon einen hohen Prozentsatz von Menschen, die auch meinen, es kann ja nicht schon alles gewesen sein, kommt manchmal von dem, ich muss eigentlich noch mehr erleben, weil das hat jetzt nicht gereicht auf dieser Erde. Jetzt muss ich noch mal mehr weiter erleben. Das ist natürlich unsinnig. Aber diese Frage, und da unterscheidet sich zum Beispiel auch die katholische Kirche von der Lehre des Lebens nach dem Tod von den protestantischen Kirchen. In den protestantischen Kirchen ist es ja so, dass der Mensch stirbt, also der Leib stirbt und die Seele schläft entweder und es passiert sonst nichts bis zum jüngsten Tag, oder der Mensch ist komplett tot, die sogenannte Ganztod-Theorie, und erst am jüngsten Tag schafft Gott den Menschen wieder neu. Im Gegensatz dazu lehrt die Kirche, die katholische Kirche, dass es auch nach dem leiblichen Tod einen Entfaltungsprozess, würde ich es jetzt mal so nennen, gibt. Im Lateinischen gibt es das Wort Purgatorium, also den Ort der Läuterung. Im Deutschen nennt man es Fegefeuer, das hört sich so ein bisschen nach Brutzeln an. Das ist natürlich nicht gemeint, aber diese Läuterung, also dieses Bereitwerden, die Liebe Gottes zu bejahen und anzunehmen, das ist da, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, wir beten für die Verstorbenen in jeder heiligen Messe. Also wir vertrauen, dass der Verstorbene nicht einfach weg vom Fenster ist, dass er nicht einfach nicht mehr da ist, sondern dass er in einer veränderten Daseinsweise weiterlebt und ich nicht von ihm getrennt bin, sondern nur, sagen wir mal, räumlich von ihm getrennt bin, aber nicht innerlich, weil es ihn noch gibt. Ich habe ja vorher dieses Wort, wie wir das landläufig sagen, ich habe meinen Partner verloren, stimmt in dem Sinne, wenn wir es äußerlich betrachten, ich kann ihn nicht mehr fühlen, schmecken, mit ihm reden, mich austauschen, aber innerlich, und das sagen mir manche Menschen, deren Partner gestorben ist, dass sie plötzlich innerlich viel näher miteinander sind und sie sich zum Teil auch plötzlich anders verstehen als vorher. Mhm. Und daher ist die auf Ihre Frage zu kommen, kann das ein Trost sein? Das finde ich, sag mal, den Anfang wichtig, um zu fragen, was ist eigentlich Tod? Und wozu dient der? Und was passiert dann auch in diesem Tod? Manche denken gleich, jeder kommt gleich in den Himmel. Das ist sicherlich auch übertrieben, weil ich glaube, dass wir Menschen uns nicht so leicht auch vom Irdischen verabschieden. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich gerne auch Witwen und Witwern sagen würde, dass wir natürlich auch an einen Punkt kommen, wo wir dem Verstorbenen quasi in guter Weise entlassen dürfen. Das heißt, dass wir sagen dürfen, du darfst deinem Ziel näher gehen, geh du weiter, ich komme nach. Bei der Taufe sind wir auf Christus hin getauft, das heißt auf das ewige Leben hin, und das ist das Ziel unseres Lebens.
Das ist ja dann sicher sehr unterschiedlich, ob es ein plötzlicher Tod ist oder ein vorbereiteter Tod, so schlimm längere Krankheiten sind. Aber dann kann man sich, wenn man es weiß und sich darauf einlässt, auch darauf einstellen und kann eben diesen Abschied nehmen, den Sie gerade angesprochen haben. Wenn jetzt aber der Partner ganz plötzlich verstirbt, dann hat man diese Zeit ja nicht. Das ist sicher auch ein Unterschied für die Trauerverarbeitung, oder?
Ja, also es ist in der Tat unglaublich schwierig, und da danke ich auch all denjenigen Partnern, die in großer Treue ihre Partner über lange Jahre manchmal pflegen und mitleiden und mithoffen. Bei jeder Besserung hofft man ja, es geht vielleicht doch wieder besser. Und bei jedem kleinen Sterben stirbt der Partner häufig mit oder würde sogar selber lieber sterben, als mit anzusehen, dass der andere so leidet. Das ist wirklich unglaublich, was da sehr viele Männer und Frauen mitmachen und miterleben. Aber da gibt es dann in der Tat auch diesen Punkt, wo wir sagen können, jetzt ist es aber auch gut. Jetzt darfst du gehen. Ich entlasse dich, weil jetzt ist quasi dieser Ablösungsprozess da und es ist für dich besser, dass du weitergehen kannst. Mhm. Und für jemanden, wo natürlich morgens feststellt, mein Mann ist tot neben mir im Bett, ist es natürlich unglaublich schrecklich, weil man ja überhaupt nicht drauf gefasst ist, gerade auch wenn es junge Ehepartner sind, wo man erlebt, jetzt, was ist denn jetzt passiert? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Gott, wo bist du? Warum nimmst du mir jetzt meinen Partner? was fällt dir ein? Ich stehe mit meinen Kindern alleine da, wie kann es weitergehen? Also dieser plötzliche Tod ist sicherlich für die Trauerbewältigung nachher sehr viel schwieriger als der Tod, den wir gut vorbereiten, wo man sich auch gut ausspricht und man eigentlich dann all das gelöst hat, was noch zu lösen war, dann kann man auch dem anderen gut Adieu sagen. Zu Gott heißt es ja auf Deutsch übersetzt. Wogegen, wenn jetzt jemand plötzlich stirbt, haben wir ja manchmal, oder auch wenn jemand länger stirbt und wir uns nicht wirklich verabschieden konnten, weil wir es uns nicht getraut haben oder so, ist ja die Frage häufig, ich hätte es gerne noch gesagt. Und da sage ich auch, bitte tun Sie es trotzdem jetzt noch, weil ich vertraue, dass die Verstorbenen uns wahrnehmen können. Das heißt, leide nicht unter dem, was du nicht gesagt hast, sondern bitte tu es jetzt und sag's auch und schenke auch die nötige Versöhnung und Verzeihung. Oder dort, wo du selber um Verzeihung noch bitten solltest, tu es jetzt auch, sei es am Grab oder wenn sie zu Hause ein Bild haben und eine Kerze aufstellen oder am besten auch in der Heiligen Messe, dass dort, wo gerade der wichtige Aspekt der Versöhnung, dass der da noch mit geschehen kann. Es ist nicht zu spät, sondern es ist wirklich jetzt die Gelegenheit, das zu tun, um dem anderen auch die Möglichkeit geben, wirklich weiterzugehen und nicht, dass er sich noch weiter sorgen muss, was passiert da.
Also wenn jemand am Grab steht und für seinen Partner ein Vaterunser betet, ist es nicht nur, dass er das für sich selber tut, um die Trauer zu verarbeiten, sondern wir gehen davon aus, dass der andere ihn wirklich hört, dass er mit in seelischem Zustand in irgendeiner Form zumindest es hört oder das mitbekommt, ohne dass man das jetzt eine Beschwörung nennen würde, sondern es ist einfach eine geistliche Dimension, auf die man sich da einlässt, oder?
Ja, also die katholische Kirche lehrt ja, dass wir, sagen wir mal, die Verstorbenen, also die armen Seelen vielleicht auch genannt, da sind, nicht einfach weg sind. Und so können wir für die Verstorbenen beten, dass sie sich von dem, was sie noch hindert, ganz Ja zu Gott zu sagen, lösen können. Und auch die Verstorbenen können für uns beten.
Dass das dann ein weiterer Austausch stattfindet und dass es auch helfen kann in der Trauerbegleitung. Pater Bartos, Sie haben gerade ein schönes Wortspiel gebraucht. Sie haben gesagt, man sagt Adieu, also zu Gott. Man gibt den Partner an Gott ab. Kann man auch auf Wiedersehen sagen?
Ja, selbstverständlich. Also das ist das Grundlegende, was ich vorher auch versucht habe zu sagen. Als Christen oder jeder Mensch ist ja auf Gott hin ausgerichtet. Und jeder Mensch ist eingeladen in die Ewigkeit. Und dass wir jetzt hier auf der Erde tun und bereitet werden, dass wir wirklich lieben können und Gott entdecken können, das zeigt uns ja auch die Geschichte von dem verlorenen Sohn in dem Gleichnis, was ich vorher nannte. Und das ist ja unsere ganze Hoffnung. Also ich kann eine nette Geschichte erzählen, vielleicht, die das auch ein bisschen auflockert. Meine Urgroßmutter, da wird berichtet, als ihr Mann starb, hat sie ein Grab, wir haben so einen kleinen extra Friedhof, und hat sie ein Grab ausheben lassen und zwischen die beiden Gräber von ihrem Mann und sich hat sie eine Mauer einziehen lassen und da ein kleines Fensterchen hinein. Und alle fragten, was machst du denn mit diesem Fensterchen? Und dann sagte sie, und das ist natürlich aus dieser Zeit und sehr kindlich vielleicht auch beschrieben, aber sie sagt, dass ich als erstes meinen Mann wiedersehen kann. Also sie hat auch in diesem Bewusstsein, und das ist etwas kindlich vielleicht dargestellt, aber doch, wir sehen uns wieder. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir eigentlich sagen, ich begleite dich auf eine Reise und das ist immer schmerzlich und wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber von Gott her ist uns diese Einladung gegeben. Und du gehst jetzt auf deinem Weg, der Verstorbene, auf deinem Weg, diesen Weg weiter zu Gott. Und ich versuche jetzt hier auf Erden, mich einfach mehr und mehr auch einzulassen auf dieses Geliebtsein von Gott, so dass ich dazu Ja sagen kann, um auch mit dir dann in der Ewigkeit sein zu können. Ich denke, dass das eine klare Zusage Jesu ist, wenn er sagt, ich gehe voraus und bereite euch Wohnungen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. die klare Zusage Jesu, ich möchte, dass du, dass alle, möglichst alle bei mir sind. Und daher ist es berechtigt, dem anderen zu helfen, für eine gewisse Zeit Abschied zu nehmen voneinander und nicht für immer.
Sie hören Radio Horeb, Lebenshilfe. Heute das Thema als Witwer das Leben neu gestalten oder als Witwe das Leben neu gestalten. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pater Hubertus Freiberg vom Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Pater Hubertus, Sie haben gerade dargestellt, wie wichtig es ist, auch diesen Glauben an das Leben nach dem Tod zu haben, dass es auch wirklich für die Trauerbegleitung helfen kann. Könnte man dann aber eigentlich sagen, ja, dann müsste es doch eigentlich einem Christen doch recht leicht fallen, seinen Partner gehen zu lassen.
Das sagt man leicht, wenn man keinen hat. Ich denke, dass es ganz schwer ist, den Partner gehen zu lassen.
Das denke ich auch, ja.
Wir als Christen, also sagen wir, in einem Kloster wird, wenn jemand stirbt, das Gloria gesungen und in großer Freude den Verstorbenen eigentlich beneidet. Der ist jetzt schon ein Stück weiter, wie ich, oder wenn Paulus sagt, am liebsten wäre ich schon beim Herrn, aber wenn er will, dass ich noch hier bin, dann bleibe ich halt um seinetwillen hier. Aber am liebsten wäre ich schon dort. Die Afrikaner sind da etwas freudiger. Da erleben wir Beerdigungen, die sehr heiter und sehr vergnüglich sind und die wirklich die Menschen glauben, hurra, der hat's geschafft, der ist jetzt schon uns voraus. Oder ein anderes Bild noch, was mich als kleinen Ministranten bei uns im Dorf immer sehr beeindruckt hat, wenn eine Beerdigung war, wo eine Musikkapelle gespielt hat, da hat die Musikkapelle dann immer, wenn sie im geordneten Rückmarsch vom Friedhof zum Dorf gespielt hat, hat sie dann immer gespielt, muss sie denn zum Städele hinaus. Also auch diese gewisse Trauer und Heiterkeit gleichzeitig. Und da merken wir, dass wir uns eigentlich in der Tat für den Verstorbenen freuen können. Er ist voraus. Er ist schon weiter, aber natürlich, ich unter dem unglaublichen Mangel leide, ich bin jetzt alleine, ich habe ihn nicht mehr, ich kann sie nicht mehr in den Arm nehmen, wir können uns nicht mehr austauschen, wir reden nicht mehr miteinander, wir können nicht mehr zärtlich zueinander sein. Also dieser unglaubliche Mangel, der da jetzt da ist, der macht für denjenigen, der zurückbleibt, natürlich die Trauer sehr schwer.
Wir haben ja vorhin schon besprochen, manchmal stirbt jemand über eine längere Zeit hinweg, weil er wirklich sterbenskrank ist. Manchmal geht es plötzlich und auch, ich stelle fest, wenn jemand über längere Zeit krank ist und dann tritt dann der Tod ein, ist es trotzdem wie etwas Plötzliches, weil dann ist es eine vollendete Tatsache und dann ist eben dieser Moment, der andere ist gegangen. Für ihn, wie Sie sagen, sollte man sich freuen, also wenn er auch im Glauben wirklich gegangen ist, aber der eine bleibt halt doch zurück.
Ja.
Und das ist eine schwere Situation. Hängt die Schwere dieser Situation auch davon ab, wie man vorher miteinander gelebt hat?
Also es ist natürlich so, dass je nachdem, wie wir als Eheleute miteinander umgehen, in welche Freiheit wir uns auch gegenseitig geholfen haben, desto stärker wird natürlich auch die Trennung geprägt. Ich will es mal so sagen, wenn jemand 50 Jahre miteinander verheiratet sind, dann werden die sich ja immer ähnlicher. Habe ich erlebt bei meinen Eltern zum Beispiel, als die innerhalb von einem halben Jahr starben, sahen die sich im Sarg sehr ähnlich, obwohl sie sich sonst im Leben gar nicht so ähnlich sahen. Also man wächst zueinander hin, würde ich mal sagen. Es gibt so große alte Zwillingsbäume. Und wenn da ein Zwillingsbaum abbricht, dann fehlt die Hälfte der Krone oben. Und der andere Baum ist also völlig nackt und bloß und wie eine Wunde eigentlich da. Und allem, was auf diese Seite einstürzt, kann er keine Zweige und nichts entgegenhalten, weil das war der Partner, der das früher getan hat. Und dieses Bild finde ich sehr, sehr sprechend dafür, was eigentlich alles fehlt und das auch nicht so schnell nachholbar oder veränderbar ist, sondern das braucht ganz lange, um diesen Prozess zu, zu finden, wer bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Das heißt, wenn wir in unserer Partnerschaft uns definieren, ich bin ein Anhängsel, sage ich jetzt mal, von meiner Frau oder von meinem Mann, oder ich kann ohne den gar nicht leben, sagt man ja oftmals als Liebeserklärung. Das ist aber eigentlich tragisch, weil wenn ich sage, ich kann ohne dich nicht leben, dann mache ich den anderen ja zu meinem Glücksbringer, der muss mich glücklich machen. Oder ich kann ohne dich nicht, das heißt, ich lade dem die Last eines Teiles meines Lebens auf. Das sage ich natürlich alles sehr theoretisch jetzt. Dann merken wir sind aneinander gebunden in einer Weise, die uns nicht frei macht, sondern abhängig macht voneinander. Und dann wird es nachher natürlich auch im Tod sehr schwierig. Also die beste Sterbe- und Trauervorbereitung ist natürlich in der Beziehung so ehrlich und wahrhaftig und frei miteinander einzuüben, umzugehen, dass man da auch leicht miteinander zusammen sein kann. Dann kann man, glaube ich, auch gut voneinander getrennt sein, sage ich mal.
Mhm. Wobei das ja sicher noch abhängig ist. Also das ist eine, wie man sich freigelassen hat im Leben. Aber ja, ich denke mal, wenn man sich wirklich mag und liebt, dann kann man sich vielleicht noch so freigelassen haben, aber dann ist dann der Verlust dann doch ein ganz großer.
Ja, der Verlust ist immer ein großer. Und dann ist die Frage, wie gehe ich mit dem Verlust um? Also es ist ja für manche, es wird für heutige jüngere Paare nicht mehr so der Fall sein, aber für ältere Paare kann es ja passieren, dass zum Beispiel eine ältere Frau, die ihren Mann zu Grabe trägt, noch nie eine Überweisung gemacht hat oder noch nie mit der Bankkarte Geld abgehoben hat oder solche ganz praktischen Dinge. Wie gestalte ich jetzt meinen Altlebensalltag praktisch? Und da war natürlich der Mann, sag mal, der Hausmeister und sehr praktisch. Oder die Frau war, ich übertreibe natürlich und überzeichne, also möchte da keinem zu nahe treten. Die Frau war die Haushälterin, die hat gewaschen, gekocht, geputzt, all diese Sachen. Und wenn das jetzt alles wegfällt, dann fällt ja auch was sehr Praktisches und Pragmatisches weg. Und das ist häufig fast der schwierigere Teil, je nachdem, wie sich einer anstellt. Und diese Frage der Liebe, das ist natürlich so, es wird immer, ich habe gerade vor einigen Tagen mit einem Witwer gesprochen, dessen Frau vor einigen Jahren starb und der jetzt eine neue Beziehung eingeht gerade. Und ich habe ihn gefragt, wie es ihm das so bei geht, auch im Hinblick auf diese Sendung. Und er sagte, dieser Schmerz, die Frau nicht mehr zu haben, ist nach wie vor da. Ja, also das heißt, auch eine neue Liebe hat die alte Liebe nicht einfach ausradiert, sondern da ist eine Wunde, eine Narbe, eine Verletzung, ein Trauer immer noch auch da.
Mhm. Nehmen wir auch so ganz praktische Dinge. Ehepaare leben ja auch von Ritualen, die sie liebgewonnen haben, die wichtig sind, was weiß ich, dass man dem Partner morgens einen Tee ans Bett bringt, dass er besser aufwachen kann. Oder dass man beim Tisch zusammensitzt und betet oder dass man abends auch sich noch auch gut verabschiedet mit dem Kreuzzeichen auf die Stirn. Oder solche Kleinigkeiten sind ja ganz schöne Eherituale. Man teilt ja gemeinsam ein Haus, all diese Dinge. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist ja da immer auch ein Schmerz mit dem jeweiligen Moment verbunden. Jetzt muss ich mir meinen Tee selber machen, ganz banal gesprochen. Immer auch ein täglicher Schmerz, den man dann durchlebt. Und ja. Sie haben vorhin gesagt, es gibt dieses Trauerjahr. Heute, in der heutigen Zeit, wird ja alles viel schnelllebiger, aber ich denke mal, so ein Trauerprozess wird sicher nicht schnelllebiger, oder?
Nein, es ist notwendig, also da möchte ich auch Mut machen, dass man in der Tat wirklich trauert. Und da kommt es natürlich jetzt sehr drauf an, von welcher Witwe wir sprechen. Aber ich sage es erstmal allgemein, es ist notwendig zu trauern, weil das ist ja ein Heilungsprozess und den können wir nicht einfach abstellen und sagen, zur Tagesordnung überzugehen, sondern es muss wirklich wieder immer wieder diese Erinnerung, dieser Dank, diese Freude, aber auch der Alltag in einer guten Mischung sein. Es ist natürlich so, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter von 5 Kindern, wo das Kleinste vielleicht 4 Jahre alt ist, wenn da der Vater stirbt, ist natürlich das Trauerausleben schwieriger, weil sie natürlich auf der anderen Seite auch ihren Kindern gegenüber da sein will. Da käme noch die Frage auch, wie wach man dann auch als Mutter oder Vater ist, welche Lasten ich auf meine Kinder auflege, dass ich die nicht plötzlich den Ältesten oder die Älteste als meinen Partnerersatz nehme. Das denke ich, das ist auch sehr wichtig.
Das könnte passieren, ja.
Das kann passieren. Also auch da zu fragen, wie traurig, dass ich nicht Lasten auf meine Kinder zum Beispiel auflege, sondern dass mein Teil habe, aber auch trotzdem traurig, dass die Kinder auch merken, die Mama ist traurig, weil der Papa nicht mehr lebt oder umgekehrt. Und wir dürfen auch traurig sein. Das ist sicherlich einer der schwierigsten Momente. Der allgemeinere Fall, vielleicht von dem wir jetzt sprechen, ist ja auch, dass ich eben dann sehr einsam bin häufig. Die Kinder, also gerade wenn es ältere Kinder verheiratet sind, sind häufig weit weg. Und da ist sehr stark diese Frage des Austausches. Ich kann nicht mehr jetzt meine Sorge, die ich vielleicht habe mit meiner Tochter oder mit der Welt, kann ich nicht mehr austauschen. Und das ist, glaube ich, eine große Not, unter denen vielen, viele Witwer und Witwen leiden. Mir fehlt der Partner, mit dem ich Nöte und Sorgen austauschen kann, weil ich das mit Kindern einfach in einer anderen Position bin. Und da würde ich zum einen natürlich sagen, ist das auch eine Chance, mich auszutauschen, mehr zu üben mit Gott hin, dass ich da mir auch ins freie Gebet gehe und Gott diese Dinge erzähle, aber ruhig auch, und das nicht zwanghaft, aber auch in einer guten Weise, das meinem Partner erzählen kann und sagen kann, schau mal, jetzt habe ich diese Sorge, bete doch du auch dafür, so wie man jemand anders auch bittet, bete doch in meinen Anliegen und in meinen Nöten für mich. Aber das scheint mir in der Frage der Trauer die schwierigste Sache zu sein, den Kontakt und den Austausch. Weil viele Menschen sind scheu geworden und lassen dann, wenn jemand, also gerade auch wenn jetzt jemand Junges stirbt und eine Frau oder ein Mann, ich habe da jetzt gerade mehrere jüngere Frauen mit ihren Kindern vor Augen, die sind häufig sehr alleine gelassen von Menschen, weil die sich nicht recht trauen, was soll man machen, darf man lustig sein, soll man sie ansprechen, soll man sie nicht ansprechen. Und da möchte ich allen bitten und empfehlen, wenn Sie jemanden kennen, machen Sie keine frommen Sprüche, aber gehen Sie hin, nehmen Sie jemanden in den Arm und seien Sie einfach mal da. Das ist sehr wichtig für Menschen, denen der Partner gestorben ist, weil viele gehen ihnen aus dem Weg, aus Unsicherheit.
Man will ja nichts Falsches sagen, man will ja den anderen auch nicht belästigen, man weiß ja nie so genau, was er gerade denkt, aber ich glaube, das Bedürfnis eigentlich, dann doch drüber zu sprechen, ist recht groß. Ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten, also einerseits haben wir uns gefreut, dass eine Witwe, sehr gut befreundete Frau, die auch wieder am Leben der Gemeinschaft teilgenommen hat, beim Gottesdienst dabei war, wo wir nachher so Kleingruppen gebildet haben und über ein bestimmtes Thema gesprochen. Und da haben wir gemerkt, sie war dabei, aber im Kopf war sie ganz woanders. Sie konnte sich an dem Gespräch dann nicht beteiligen und dann war das schade. Dann haben wir das geändert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir unterbrechen jetzt und sprechen mal ganz nur konkret über ihre Situation, alle gemeinsam, oder sie darf ein bisschen was erzählen. Wir hören einfach zu und dann haben wir gesagt, dann darf sie auch gerne eine Pause machen, wenn für sie dieses Gespräch dann nicht funktioniert, weil man sitzt dann irgendwo drin und kann gar nicht an der Diskussion teilnehmen, weil man ist ja noch so voll mit dem ganzen Thema, mit dieser ganzen Situation. Ist es ein Erfahrungswert, den Sie auch haben in Ihrer Begleitung von Trauernden?
Also es gibt immer so Wellenbewegungen, würde ich mal sagen, die mehrmals am Tag auch ändern können, dass man eben wirklich ganz traurig ist und wirklich diesen Verlust hautnah spürt und man dann auch kurzzeitig und je länger es weg ist, desto stärker das auch manchmal ist, auch über manche Phasen hinweg, man nicht mehr an den konkret jetzt an den Mangel denkt. Das ist fast so, wie man auch verliebt ist am Anfang, denkt man ja ununterbrochen an den Geliebten. Und so ist es in der Trauerphase eigentlich auch. Das ist fast wie eine neue Liebe, weil man plötzlich ganz neu ständig an den Partner, die Partnerin denkt. Und da glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man da sehr offen auch mit seiner eigenen Trauer umgeht, es auch anderen erzählt, auch anderen sagt, du, ich kann jetzt gerade nicht oder mir wäre es jetzt wichtig, wenn wir nur Quatsch machen, weil ich muss mal auch was anders denken. Das traut man sich ja dann auch nicht, wenn man denkt, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt ins Kino gehe oder so. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Formen. Früher oder in manchen ländlichen Gebieten ist es ja so, wenn der Verstorbene zu Hause aufgebahrt wird, kamen die Nachbarn, haben den Rosenkranz gebetet, haben sich von dem Verstorbenen verabschiedet und saßen dann in der Küche und haben Schnaps getrunken und haben erzählt, was sie Gutes oder Anekdoten von dem Leben. Und das finde ich eine sehr gesunde, sehr normale Trauerbegleitung oder ein Traueranfang. Ja. Also dieses beides, dieses Gebet und auch dieser Rückblick, wie war's? Und da würde ich auch sagen, dass gerade das Danken, also das Gute zu benennen, auch ein wichtiger Aspekt ist, dass man immer wieder nicht nur sagt, jetzt habe ich ihn nicht mehr, sondern auch zu sagen kann, danke für die gute Zeit oder die lange Zeit, die wir miteinander hatten, oder auch danke für die schwierige Zeit, die wir miteinander uns gegenseitig gemacht haben, und ich bitte um Verzeihung und Versöhnung für dieses und jenes Konkrete, was auch war, wo ich Unrecht getan habe oder mein Partner Unrecht getan hat.
Sie hören Radio Horeb, Lebenshilfe, das Thema als Witwer oder als Witwe das Leben neu gestalten. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pater Hubertus Freiberg. Pater Hubertus, vielleicht können Sie mal ein praktisches Beispiel erzählen von jemandem, der durch so eine Leitsituation geht, mit dem Sie vielleicht in letzter Zeit auch gesprochen haben.
Ja, sehr gerne. Bevor ich die Geschichte erzähle oder das Erlebnis erzähle, möchte ich noch auf einen Aspekt konkret kommen, und zwar zu fragen, jetzt bin ich alleine. Und wer bin ich eigentlich? Mich zu fragen, definiere ich mich durch meinen Partner, durch meine Arbeit, durch meine Kinder, oder wer bin ich eigentlich? Und da könnte es nochmal, die Ehe ist ja die Chance, dass man sich gegenseitig hilft, sich zu entfalten. Manchmal erleben wir auch das Gegenteil oder nur einen Aspekt des Möglichen. Und so wie bei diesem doppelten Baum, wo der eine Teil wegbricht, ich vorher erzählt habe, geschieht jetzt auch die Möglichkeit, dass durch die Sonne dieser Baum anfängt, selber rund zu werden. Dass er selber sich nochmal auch mit neuen Ästen und neuen Zweigen Dinge tut, also Äste treibt, die vorher nicht möglich waren, weil da der andere da war. Das kann positiv oder negativ gedeutet werden, aber es ist so. Und da glaube ich, dass das eine wichtige Hilfe ist, also nicht nur sich in dieser Relation zum anderen zu sehen, sondern auch diese Chance, was würde ich gerne, was war immer schon in meinem Herzen, was ich gerne mal tun würde. Also weil die Frage ist ja auch, wie lebe ich als Witwer, um dann zu entdecken, ich tue, egal was ich tue, ist es wichtig, dass ich es aus mir heraus tue und nicht noch vermeintlich vielleicht noch nach 20 Jahren etwas nicht tue, was ich gerne täte, aber was mein Partner nicht so gerne wollte, sondern dass ich mir da erlaube, Dinge zu tun, die mir wichtig sind, um vielleicht auch nochmal neu zu entdecken, wer bin ich oder zu was kann ich mich entfalten und zu was kann ich jetzt auch auf diesem Weg werden. Aber nun zu dieser Erfahrung, die ich gerade vor einiger Zeit hatte, eine Frau so Mitte 40, 5 Kinder, deren Mann sehr schwer krank über lange Zeit ist, stirbt und die Umwelt reagiert entsetzt. Sie meiden die Frau, weil sie überhaupt nicht wissen, mit der Situation umzugehen. Und sie sagte mir, wie hilfreich es gewesen wäre, dass manche, sogar fremde Leute, einfach gekommen sind, um sie in den Arm zu nehmen und gar nicht viel zu sagen. Aber nur, dass jemand auch da ist oder auch, sagen wir mal, die Not des anderen erkennt oder wahrnimmt. Und dass nicht einer nach einem halben Jahr, wie es ihr auch passiert ist, zu ihr sagt, naja, du bist ja noch jung, du wirst schon noch mal einen anderen kriegen. Das sind ja vernichtende Totschläge, sage ich mal. Sondern wirklich da auch sensibel mitzugehen, ohne so Kopf-hoch-Parolen zu haben. Also ich glaube, dass wir als Nicht-Betroffene, wenn wir da jemanden begleiten, wirklich sehr sensibel sein müssen, um zu hören, was tut dem anderen jetzt gut und was braucht der andere. Auch vielleicht für die Kinder, dass Menschen sagen, komm, ich nehme mal dieses Kind oder jenes Kind oder alle Kinder mal, dass die Mutter mal eine Zeit lang auch hat für sich oder dass die Kinder auch mal was anderes erleben. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass die Kinder jetzt noch diesen letzten Halt der Mutter oder auch des Vaters haben, so dass das auch zu bedenken ist, dass die Kinder natürlich diese Sicherheiten und die Verlässlichkeiten ganz notwendig brauchen. Das bedeutet, dass, sag mal, jemand nicht wie ein Aussätziger behandelt werden darf oder auch jemand nicht sagen darf, ich kann mich niemandem zumuten. Also wenn sich bei mir Menschen zum Beispiel entschuldigen, es tut mir leid, dass ich jetzt weine, dann irritiert mich das immer, weil ich denke, das ist doch gut und hilfreich und notwendig, wenn jetzt jemand weinen kann. Also dass man auch es aushält, wenn jemand weint, einfach in Stille auch mit dabei zu sein, dass es diese Räume gibt, dass jemand wirklich seine Trauer leben kann. Das ist sicherlich in dieser ersten langen Zeit ganz notwendig.
Und wir haben auch schon eine erste Hörerin, einen ersten Hörer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Erzählen, wie mein Mann gestorben ist. Es war so, mein Mann war länger leidend und wir haben daheim pflegen können und er ist ein wunderbarer Patient gewesen. Und eines Tages habe ich zu ihm gesagt, in der Sprache der Kinder eigentlich, Papa, du darfst loslassen. Wir lassen dich auch los. Du kannst da meinen Geburtstag aussuchen. Und zwei Tage später war Pfingstsonntag, mein 75. Geburtstag, da konnte er loslassen. Und das ist für mich so eine Wahrheit, dass er es gehört hat und einfach die Liebe, die er uns oft geschenkt hat, noch im Sterben. Und ich möchte einfach den Menschen sagen, sprecht mit ihnen und es geschieht etwas. Und auch heute noch bin ich so verbunden, täglich mehr, wie der Pater auch gesagt hat. Und dafür kann ich nur danken. Okay.
Ich danke ganz herzlich für den Anruf.
Ja.
Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen auch. Danke, danke.
Danke.
Also es ist in der Tat so, dass dieses Loslassen vor dem Sterben, aber auch nach dem Sterben ein ganz notwendiger Prozess ist. Wir erleben es häufig, dass Menschen, die sterben, aus Rücksichtnahme für manche Sachen noch länger da sind, weil sie auch manchmal warten, bis noch ein Kind kommt oder so. Das ist so erfahrbar. Aber gerade dieses, ich muss ja eigentlich für meine Familie da sein, als Mutter oder als Vater, hindert häufig Menschen auch weiterzugehen. Und da jemandem zu sagen, wir stehen zusammen, wir sind für die Mutter da, ich kann für mich jetzt weiter sorgen, du darfst weitergehen. Das ist eine ganz große Entlastung auch für jemanden, der stirbt, zu wissen, ich habe mein Feld gut bestellt. Das ist natürlich eben auch, was ich vorher schon mal sagte, das Leben ist die beste Vorbereitung auf das Sterben. Wer da gut lebt und sich gut bereitet, der kann nachher auch wirklich gut weitergehen, weil er weiß, es ist gesorgt für all das, was meine Aufgabe und meine Verpflichtung war.
Radio Horeb Lebenshilfe, grüß Gott, mit wem sprechen wir bitte?
Hier ist Frau Herrmann.
Frau Herrmann, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte sagen, also wir haben auch eine gute Freundin gehabt. Kleeblatt. Und diese Freundin, mit 60 aufgehört zu schaffen. Und er hat dann 2 Jahre mit uns schön miteinander zusammen gelebt. Und die hat uns auch sehr viel Gutes getan. Und ich bin ja auch manches auch schuldig, um zu verzeihen, dass ich eigentlich vorher hätte tun sollen, als sie noch lebte. Sie ist nämlich auch, die hat Krebs gehabt, vor 2 Jahren, und habe ich lange lange gebraucht, also wo sie dann starb. Es war schlimm, ich konnte ja nicht ins Krankenhaus, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt sie besuche, noch in der letzten Zeit, wo sie noch im Krankenhaus war, dann fange ich gleich an zu weinen. Das wollte ich ihr ersparen. Und bin dann hier geblieben, im Heim. Aber ich habe lange Zeit gebraucht, auch viel geweint, nachts und so. Und ja, die Gefühle einfach habe ich nicht unterdrücken können. Und das war ja normal.
Das denke ich, das
aber, ist. Aber jetzt habe ich es so ziemlich überwunden. Aber wenn immer wieder mal so etwas kommt, wie jetzt dein Gespräch, dann erinnert es sich ja auch stark an sie.
Das finde ich auch schön, dass Sie Erinnerung an Ihre Freundin haben. Ich denke, so wie Sie es gesagt haben, ich müsste noch manches um Verzeihung bitten oder versöhnen. Da würde ich Sie einfach einladen, es zu tun, dass Sie ganz bewusst immer wieder diese Versöhnung auch aussprechen oder
ja, dass, jetzt dass Sie November kommt und so, gell?
Ja, dass Sie
dass Sie praktisch Zeit wurde sich stark wieder erinnert an Sie, auch ich bete für Sie. Ich hätte eigentlich noch vieles mit ihr zu reden gehabt.
Also da gibt es einen guten Weg, indem man in Gedanken mit dem anderen vor Christus hintritt und Christus eigentlich erzählt, was an Schönem und Gutem oder aber auch was anderes, was an Unrecht oder mühsam oder was einem schwierig war, das vor Christus zu benennen und zu sagen und dann eigentlich auch Christus zu bitten, dass sie innerlich auch gleichsam hören können, was der andere sagt, so dass das auch ein Weg der Versöhnung werden kann. Und sie da tatsächlich einander loslassen. Weil, wo wir nicht versöhnt sind, halten wir den anderen ja fest. Das ist in der hiesigen Wahrnehmung so. Aber das wird auch mit den Menschen, deren Leib tot ist, auch so sein.
Vielen Dank.
Ja, ich danke auch ganz herzlich für den Anruf. Alles Gute für Sie. Danke, danke für Ihren Anruf. Danke. Ja. Ein Hörer, eine Hörerin möchte ich noch gerne hineinnehmen. Mit wem sprechen wir bitte?
Hallo?
Ja.
Hallo?
Hören Sie mich?
Ja, bitte, ich höre Sie.
Ja, wie hören Sie auch?
Ich bin eine Witwe. Seit 17 Jahren ist mein Mann verstorben. Ich wohne hier in Würzburg. Und ich möchte recht herzlich danken für diese Sendung. Als ich das schon bei der Ankündigung vor Tagen gelesen habe, dachte ich, das muss ich hören. Und ich möchte dem zustimmen. Aspekte fielen mir auf, mit wem spreche ich? Ja, ich bin damals mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und habe gesagt, warum, du Mann? Bis mir jemand sagte, warum sprichst du nicht mit Gott? Du hast doch deinen Herrn. Ach ja, und ich tat's und es war gut. Es ist total gut. Dann dieses Aspekt weinen. Viel weinen. Ich konnte damals nachts weinen. Ich wachte auf mit Weinen. Also viel weinen ist was sehr Gutes. Jetzt brauche ich gar nicht mehr weinen, nur ganz wenig. Noch ein Aspekt, der auftrat recht früh, noch nach Wochen nach dem Tod meines Mannes. Wer bin ich eigentlich? Ach ja. Ich bin ja, jetzt kann ich das machen und das machen und das machen. Ja, ich laufe unsicher, bin ein bisschen unselbstständig, aber es klappt. Ich bin ja wer und habe ja meinen Jesus an der Hand. Er war wie ein wunderbarer Bruder und ist es immer noch. Ja, dieses Wer bin ich? Und inzwischen habe ich längst getan, was ich will. Ich bin ausgezogen. Ich habe den letzten Sessel, den noch mein Mann kannte, weggetan. Habe völlig neue Möbel. Es erinnert mich räumlich nichts mehr an meinen Mann. Ich bin wer? In Christus auch. Dann ein ganz schöner Gedanke, den ich mal im Traum bekam. Und ich wusste nicht, dass der von Referenten so wunderbar auch dargestellt wurde. Ich dachte, das habe ich nur ich.
Vielleicht können Sie diesen Gedanken als letzten Gedanken sagen, weil wir sind am Ende der Sendezeit. Vielleicht noch diesen einen Gedanken, bitte.
Ja, ist auch der letzte. Dieser Baum, ich habe mir das mal aufgezeichnet und dann den abgebrochenen Baum liegen lassen und die Krone erneuert. Und ich bin Gott dankbar, dass er nach 17 Jahren eine wunderbare Krone geschaffen hat. Danke für Ihre Sendung. Danke ganz sehr für alle Sendungen.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Das war doch nochmal eine ganz starke Bestätigung auch dessen, was Sie gesagt haben, Pater Hubertus.
Ja, ich bin da auch sehr dankbar, gerade auch nochmal dieser Beweis. Ich darf in der Tat manche Rücksichtnahmen, die ich gerne getan habe, jetzt auch hinter mich lassen, um nochmal den neuen, einen anderen oder weiteren Aspekt meines Ich-Selbst-Seins zu leben.
Mhm.
Ja, und das finde ich sehr schön, dass das die Hörerin so positiv auch benutzt hat. Und es macht ja auch Mut zu sagen, Gott geht das Leben mit mir weiter und es hat eine neue und eine andere Qualität und wir gehen gemeinsam. Ich bin nicht allein, ich bin nicht getrennt von Gott, ich bin nicht getrennt von meinem Partner, ich darf auch nicht getrennt sein von mir, sondern ich darf immer mehr zu mir zu kommen. Und das mit den Tränen, das würde ich gerne noch sagen, der heilige Augustinus sagt einmal, die Tränen sind die Kur der Seele. Also dort, wo wir wirklich auch diesen Trauerschmerz zulassen, dass da auch innere Reinigung und Heilung auch möglich ist.
Mhm. Danke ganz herzlich für alle Anruferinnen und Anrufer. Wir geben zwei Buchtipps, ein Buch von C.S. Lewis über die Trauer und ein anderes Buch von C.S. Lewis über den Schmerz. Das ist hinterlegt beim Hörerservice für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie den Hörerservice anrufen wollen, dann ist das die Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Wir danken ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Ich möchte Sie, lieber Pater Hubertus, bitten, ein ganz kurzes Segensgebet noch zu sprechen, vor allem auch für die Leute, die jetzt in diesem Trauerprozess stehen.
Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gütiger Gott, du schenkst uns das Leben. Und du schenkst es uns, dass du auch bei uns bist. Und so bitte ich dich jetzt auch um all diejenigen, die um einen Verstorbenen trauern, dass du sie erfahren lässt, dass du bei ihnen bist und ihnen nichts wegnehmen willst, sondern sie begleitest, dass sie das gemeinsame Ziel ihres Lebens erreichen, eins zu werden mit dir in der Herrlichkeit. So segne und tröste, steh allen bei, die auch mit Trauernden zusammen sind und sie trösten sollen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Und danke, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden sind.
Sehr gerne. Alles Gute.
Und Sie, liebe Hörer und Hörer, laden wir gerne ein, noch bei uns dabei zu bleiben. Demnächst gibt es die Erzählung. Und wir wünschen Ihnen allen Gottes Segen, einen schönen Tag und auch ein gutes Wochenende.